Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Eine Mitarbeiterin hat folgendes Zeugnis geschrieben, das in jesus.de publiziert worden ist. Menschenhandel, das lukrative Geschäft. Frauen und Kinder, die zur Prostitution gezwungen werden, sind Opfer von Menschenhandel. Der Begriff spricht für sich. Menschen werden wie Ware gehandelt und behandelt. Geh weiter zum nächsten Abschnitt. Es gibt derzeit mehr Sklaven als jemals zuvor in der Geschichte der Welt. Und diese Person sagt dann hier, manchmal bin ich hoffnungslos, fühle mich inkompetent und frage mich, ob unsere Arbeit, sie geht denen immer wieder nach und bewegt sich in diesem Milieu, um eben Menschen zu retten aus dieser Sklaverei. Und sie fragt sich, ob unsere Arbeit überhaupt etwas bringt. Es ist anstrengend. Aber immer, wenn wir nach einem Einsatz beim Beten zusammen sind oder zusammenstehen, weiß ich, wofür ich alles mache. Diese ganze Geschichte von Josef, wo jemand, eben dieser Josef, in die Sklaverei verkauft worden ist, ja, die hat sich vor vielen Jahren zugetragen. Aber heute, jetzt, passiert dasselbe, tausendfach. Es ist etwas, das im Hier und Jetzt leider auch passiert. Wie viel Leid wird hier angetan? Und da ist dann tatsächlich die Frage, wenn wir jetzt uns beschäftigen, ja, wie soll denn jetzt das Opfer in dieser Situation umgehen? Ist es da nicht eventuell sogar fast unmenschlich, wenn wir jetzt da mit klugen Ratschlägen kommen? Oder ist es sogar hohnsprechend, wenn wir jetzt sagen, wie man sich denn jetzt verhalten soll? Sollten wir nicht einfach nur Trost spenden, beistehen, irgendwie versuchen, ja, Zukunftshoffnung zu geben? Das ist ein bisschen eine Frage. Bei Josef haben wir jetzt gehört, man kann sagen, seine besten Jahre, also von 17 bis 30, oder? Das sind ja wahrscheinlich die besten Jahre, oder? Wer ist denn so zwischen 17 und 30? Da in dieser Ecke ganz viele, schön. Ja, bei mir war das auch einmal. Nun, diese 13 Jahre verloren, weggenommen, geraubt. Also eben da, sich jetzt hier hineinzudenken, und wir haben es bereits gehört, er hat ja, als er da in Erinnerung gerufen worden ist von den Brüdern, haben sie ja dann das so gesagt, als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir uns taub gestellt, also dieses Leid. Und interessant, im Psalm 105 steht da auch noch etwas. Poetisch gibt hier der Psalmdichter noch ein bisschen Einblick. Er spricht hier, Gott sandte einen Mann vor ihnen her, also eben vor Israel, also Jakob und seine Familie. Eben Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in den Stock, sein Hals kam ins Eisen. Oder manchmal stellen wir uns das fast schon ein bisschen romantisch vor, aber das war alles andere als romantisch. Und auch die Gefängnisse damals, die hatten keinen Fernseher, oder? ein gemütliches Bett. Das war wirklich hart. Sehr schwierig. Verbunden eben mit ganz tiefen Verletzungen. Seelischen Verletzungen, aber auch körperliche Verletzungen. Und da ist die Frage, was passiert da? Was geht da eigentlich ab? Wenn man selber eben Opfer wird. Natürlich muss es jetzt nicht ganz so dramatisch sein, dass wir als Sklaven verkauft werden. Es gibt viele Konfliktsituationen. Viele Momente, wo andere schuldig werden an einem, wo, in welchem wir verletzt werden. Das kann tiefgreifender sein, das kann vielleicht auch ein bisschen weniger sein. Man kann vielleicht auch sagen, heute oft eben in schwierigen Partnersituationen, Ehesituationen, bei denen man sich zum Teil gegenseitig sehr stark verletzt. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ja, wie war auch das eigene Erleben in einer solchen Situation und welche Emotionen spielen da eigentlich eine Rolle? Und eine erste Emotion ist ja Angst, Furcht, Furcht vor dem Täter. Furcht vor dem Peiniger. Man möchte dem nicht wieder begegnen. Man weicht ihm aus. Man wünscht sich ihn möglichst auf der anderen Seite. Neuseeland, oder? Für den Rest des Lebens. Und das ist natürlich auch ein Problem, oder? Weil man weicht dann irgendeiner Konfrontation aus. Also das ist so ein, sag mal, von drei so Dimensionen von Emotionen ist das eine Dimension, diese Furcht-Angst-Dimension. Die andere Dimension ist die Enttäuschung, die Trauer. Man ist tief enttäuscht von der Person, man empfindet wirklich ganz tief diese Frustration, diese, ja, was wir bei Trauer auch empfinden, den Verlust auch, oder? Man, anstatt dass man eine gute Beziehung hat, anstatt dass man etwas Gutes erhält, gibt es eine Trennung, eine innere Trennung und oft auch eine äußere Trennung. Das kann dann weiterführen eben zu Depression und schlussendlich eben zu einem Selbstzerstörung im Extremfall. Oder wenn jemand dem Raum lässt, dieser Enttäuschung und dieser Trauer und eben dieser Depression, das einfach dann zulässt und nicht mehr weiter behandelt, dann kann es eben schlussendlich im Extremfall, oder, zum Selbstmord führen. Und eine dritte Dimension, das ist dann der Ärger. Das ist die Wut. Man ist empört, man sagt, das geht doch nicht. Man ist wütend auf diese Person. Und dann kommt dieser Hass. Man hasst diese Person. Dann kommt diese Lust auf Rache, oder? Man will es dem heimzahlen. Das haben wir auch das letzte Mal auch gehört, oder? Dann kommt der Angriff, oder? Da will man den anderen zerstören. Das sind so diese Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, von Emotionen. Angst, da weicht man aus. Trauer, Enttäuschung, da geht man irgendwie in sich und kann sich eben selber schaden. Oder die Wut, die dann rausgeht und den anderen schaden will. Nun, ich möchte zwei Möglichkeiten zeigen, wie wir jetzt umgehen können damit. Ich denke, jeder von uns eben ist ja in irgendwelchen Situationen immer wieder mal neu auch hineingestellt. Situationen, in welchen er eben Leid ertragen muss, wo andere schuldig geworden sind, eben bei dem man Opfer ist. Ich rede jetzt natürlich von objektiven Opfern. Situation. Es gibt manchmal ja auch diese eingebildeten Opfersituationen, oder? Man hat den Eindruck, der andere hat mir jetzt etwas angetan. Das kann man dann meistens in einem Gespräch dann auch wieder lösen, der andere das gar nicht so gemeint hat. Deshalb sollte man immer auch zurückfragen, wenn jemand etwas sagt und bei mir kommt das ganz schräg an, oder? Dann sollte man vielleicht zurückfragen, hey, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du hast gesagt, ich sei ein Blödmann. Oder? Also einfach so, dass er das spiegelt, oder? Und dann, wenn der andere sagt, jawohl, das habe ich genau gemeint, oder? Dann habt ihr einen Konflikt, oder? Und wenn er sagt, nein, das habe ich nicht gemeint, dann ist klar, oder? Das muss man klären. Aber eben, wir reden jetzt von einer objektiven oder Opfersituation. Wie kann ich mit dem umgehen? Zwei Varianten. Variante 1, ich schlüpfe, also gut, ich bin ja schon in der Opferrolle, aber ich bleibe in dieser Opferrolle und ich sage, nein, da bin ich jetzt genau richtig. Hören wir mal auf Hiob, da war noch ein paar Jahre vorher, he? Oder vielleicht sogar während der Zeit von Josef, wissen wir nicht ganz genau. Hiob sagt da hier, oh, wäre doch der Tag ausgelöscht, da ich geboren wurde. Und die Nacht, die sprach, ein Knabe ist gezeugt. Das ist natürlich alles Poesie, oder? Wie wir daran denken. Hiob, das ganze Buch hier, diese Gespräche, das ist alles Poesie. Gott hat mich dem Ungerechten preisgegeben, in die Hände der Gottlosen ausgeliefert. Er, also Gott, hat mich als Zielscheibe aufgestellt. Man könnte jetzt noch viel lesen von Hiob, bei dem er im Selbstmitleid ist, bei dem er im Jammertal ist und bei dem er schlussendlich, wie hier, Gott anklagt. Sagt, du hast mich da zur Zielscheibe genommen. Kümmere dich doch mal um jemand anderes, nicht um mich, um mich zu peinigen. Oder? Das ist so, waren so die Ausdrücke, die Hiob hatte. Ganz hochspannendes Buch. Also wenn ich in dieser Opferrolle mich wie zu Hause fühle und dann das wirklich das volle Programm durchspiele, dann beschuldige ich schlussendlich alle anderen, oder? Natürlich zuerst der Täter, das ist klar, aber vielleicht ist dann auch noch seine Eltern schuld und dann ist vielleicht noch meine Eltern sind dann auch noch schuld und dann sind irgendwie alle rundherum schuld. Wenn ich gläubig bin, dann ist logischerweise in letzter Konsequenz wer schuld? Ja, Gott selber, oder? Also dann ist Gott schuld, oder? Meine, aber eben, das hat eine lange Tradition, oder? Das kennt ihr ja von Adam, oder? Der hat gesagt, hey, die Frau, die du mir gegeben hast, oder? Die ist schuld, oder? Und das ist genau das Grundproblem. Das heißt, wir baden uns, oder, im Selbstmitleid. Alle anderen werden da mal angeklagt. Und dann kann es eben genau diese Auswirkungen haben, die ich vorhin erklärt habe. Entweder eher das Passive, Depressive oder eben das Aktive, Aggressive, oder? Es gibt dann eben so diese verschiedenen Verhaltensmuster. Was aber leider dann eben immer zu beobachten ist, ist diese Unversöhnlichkeit. Man ist dann gar nicht bereit, sich zu versöhnen. Aber auch Bitterkeit, das haben wir auch schon gehört in einer der letzten Predigten. Die Bibel sagt das auch, so ein Aufpassen, dass eine Wurzel der Bitterkeit da ist, die sind dann irgendwie so bitter. Oder wenn man mit denen redet, ist immer alles so negativ. Ist dann nicht so angenehm, mit denen zusammen zu sein. Oder sie sind dann auch sehr sarkastisch. Auch schon gehört, so Leute, die haben immer so einen richtigen Sarkasmus drauf. Ist dann einem nicht ganz so wohl. Was aber weiter ein Riesenproblem ist, irgendwie geistlich gibt es eine Stagnation. Man wächst nicht mehr. Es geht irgendwie nicht mehr weiter. Man ist wie gefangen in dem, was passiert ist. Man kann gar nicht mehr richtig agieren, sondern man ist wie gefangen eben in diesen Emotionen, gefangen in dem, was mir angetan worden ist. Und irgendwie kommt man da wie nicht raus. Die Frage ist eben, wollen wir das? Oder? Willst du das für dein Leben? Gibt es auch eine andere Möglichkeit? Und ich selber habe das alles durchbuchstabiert. Ich habe dann Gott auch angeklagt, gesagt, warum hast du mich in diese Situation hineinschlittern lassen? Ja, dann war irgendwie Gott schuld. Bis ich irgendwann festgestellt habe, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Sondern Gott hat das zugelassen, damit er in mir etwas bewirken kann. Damit er mit mir arbeiten kann. Und das hat irgendwie meinen Blickwinkel total geändert. Ich habe auf einmal gemerkt, hey, wenn so ein Problem da ist, wenn ich quasi auf einmal Opfer werde in einer bestimmten Situation, dann ist das eine Chance. Eine Chance, die ich packen muss. Das ist wie wenn der große Stier kommt, oder? Packst du den an den Hörnern? Und diese Chance, das ist eben die zweite Möglichkeit. Ich sage dem mal so, Variante Vergebung. Beinhaltet natürlich sehr viel. Und wenn das Wort Vergebung kommt, oder in einer solchen Situation, dann gibt es Leute, die reagieren dann so ziemlich gereizt und sagen, ja, wenn du meine Situation kennen würdest, oder? Kann allen vergeben, nur dem nicht, oder? Auch schon mal gehört? Vielleicht eine Variation davon. Wenn du wüsstest, was ich da erlebt habe, oder? Also da kann man nicht vergeben. Und okay, ich muss zugeben, es gibt Situationen, da muss man sagen, menschlich gesprochen tatsächlich. Aber das Gute ist, wenn du Jesus hast, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann sind wir nicht mehr auf diese menschlichen Grenzen beschränkt. Dann haben wir Gott auf unserer Seite, das haben wir genau bei Josef ja gesehen. Der war ja in den missesten Situationen und Gott war bei ihm und selbst im Gefängnis, auf einmal war er da derjenige, der da managt, oder? War der Gefängnismanager. Und der andere hat sich um gar nichts mehr gekümmert, der eigentliche Manager. Oder? Ganz spannend, oder? Und das ist das Wunderbare. Gott hat ja durch die Wiedergeburt den Heiligen Geist in dein Herz gegeben. Und Gott ist unendlich, unendlich stark, unendlich weise. Er wird dich befähigen, um eben genau diesen Schritt der Vergebung zu machen. Nochmals, menschlich geht das nicht. Können wir gerade vergessen. Aber durch Gottes Geist in uns ist das möglich. Aber, ich habe das oft, glaube ich, wiederhole mich vielleicht, Gott handelt nicht einfach automatisch über deinen Willen, sondern er möchte mit dir zusammenarbeiten. Er möchte, dass du ein Ja hast, dass du sagst, jawohl, ich will. Das heißt also, Vergebung, ja, menschlich, ich kann eigentlich dem gar nicht vergeben, ich habe gar keine Lust, dem zu vergeben. Oder? Also habe ich auch erlebt, überhaupt keine Lust gehabt oder dazu. Aber dann habe ich auf einmal gelesen, Epheser 4,32 als Beispiel, seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebet einander. Aha. Wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Jetzt kommt noch eine Begründung. Und jetzt sehen wir, oder? Gott arbeitet auch mit dem Intellekt, oder? Er sagt, hey, schau doch mal, was hat dir Gott in Christus vergeben? Und Jesus hatte das auch mal erzählt. Mögt ihr euch erinnern? Der Petrus, oder? Der Petrus hat auch so seine Vorstellungen, oder? Und der Petrus gefällt mir, oder? Der ist im Neuen Testament, ist immer so, das ist einfach so lebendig, oder? Dieses Beispiel. Ist er gekommen, hey, wie viel Mal soll ich da meinem Bruder, meiner Schwester oder vergeben? Bis 7 Mal. Da hat er gedacht, wow, das ist jetzt wirklich viel, oder? Und dann sagt ihm Jesus, nicht sieben, göttliche Arithmetik, 7 mal 70 mal. Damit will er natürlich sagen, immer. Oder? Und dann kommt er gerade noch mit einer Geschichte hinten nach, oder? Mögt ihr euch erinnern? Derjenige, der also eine Unsumme hatte der als Schuld. Und er hätte das nie abzahlen können. Und dann hat der König ihm vergeben, oder? Dann geht er raus und findet seinen Mitknecht, der ihm da nur ein paar Groschen, oder ein paar wenige Franken schuldig ist, dann packt ihn an den Gurgel, oder? Und sagt, so, zahl! Und da er nicht zahlen kann, genau die gleichen Worte sagt er ihm, warte doch noch, ich werde alles zurückbezahlen. Dann lässt er ihn ins Gefängnis werfen. Und dann nimmt Jesus das als Beispiel, oder? Sagt, schau mal, du bist genau derjenige, dir hat eine Unsumme vergeben und dein Nächster, der dir nur etwas Weniges, oder, schuldig ist, willst du nicht vergeben? Also wir werden aufgefordert, hier wirklich klar einen Willensentscheid zu machen. Entgegen dem, was dein Herz sagt. Oder mach mal, kennt ihr diese Botschaft? Das ist ganz interessant, müsst ihr auch mal so bei gewissen Filmen ein bisschen hinschauen. Die haben nämlich immer eine Botschaft, oder? Da muss man ganz bewusst entgegenwirken. Und Filme sprechen sehr stark die emotionale Ebene an, umgehen damit den Verstand. Deshalb muss man sehr aufpassen, oder? Hör auf dein Herz. Mach das, was dein Herz sagt. Aber was sagt die Bibel? Wie ist unser Herz? Ein ziemlich komisches Ding. Völlig verdreht. Leider, oder? Durch die Sünde. Also nicht auf unser Herz, sondern auf das Wort Gottes hören. Und dann eben eine Entscheidung zu treffen. Entgegen dem, was ich fühle. Das ist eben wichtig. Nicht warten und sagen, ja gut, vielleicht wenn dann die Gefühle nachkommen und ich dann quasi ihm ja doch so viel Zuneigung dann habe, um zu vergeben. Nein, sofort. Jetzt, heute. Und zwar als Willensentscheid. Das ist wirklich ein ganz klarer Entscheid. Sagen, ich will und ich vergebe das. Aber Vergebung, ich glaube, wurde auch einmal in einer Predigt so angesprochen, wir gehen zu Gott. Das ist ganz wichtig. Vergebung ist mal primär einseitig. Und ich gehe zu Gott und dann kann ich vor Gott wirklich anklagen. Ich kann wirklich alles sagen. All das, was der andere mir angetan hat, darf ich Gott bringen. Das ist ganz wichtig. Das sollen wir ihm auch sagen. Wirklich aussprechen, sagen, das hat mir so weh getan, das hat mich so enttäuscht und so weiter, was auch immer ist. Wirklich alles rauslassen, oder? Einfach alles Gott, bei ihm ist kein Problem, oder? Er kann alles ertragen, wir dürfen ihm alles sagen. Und dann sage ich, und jetzt, weil du mir vergeben hast, vergebe ich jetzt dem anderen auch. Ich will ihm vergeben, ich vergebe ihm ganz bewusst vor dir. Ich will diese Vergebung jetzt ihm zusprechen, wenn er gar nicht da ist. Ganz wichtig, ich mache das zuerst vor Gott. Ich will das vor ihm wirklich zusprechen. Ich will frei sein von dem. Und Vergebung macht frei. Ich habe das selber erlebt. Dann ist man nicht mehr gefangen von dem, was passiert ist. Und ich kann euch sagen, die Emotionen werden dann nachkommen. Nicht sofort, aber schrittweise. Aber das muss vorausgehen. Und dann wird eben der Heilige Geist in dir wirken und er wird dir Weisheit und Kraft schenken. Es gibt also gute Gründe, weshalb wir vergeben sollen. Das eine habe ich schon gesagt, es ist ein Gebot Christi. Jesus Christus hat dir und mir das geboten. Vergib, 7 mal 70, immer dran denken. Es ist ein Gebot. Weil Gott so barmherzig ist und uns vergeben hat, sollen wir vergeben. Vergebung, wie ich gesagt habe, macht frei. Es macht, du bist der Erste, der eigentlich davon profitiert, weil du dann frei wirst. Es macht dich auch wieder froh. Oder sonst bist du irgendwie immer traurig und niedergeschlagen und verärgert. Und genau diese Emotionen, die können dann heilen. Und du wirst wirklich wieder glücklich, innerlich, befreit. Der Heilungsprozess kann dann beginnen. Vorher geht das nicht. Auch die Gemeinschaft mit Gott, oder, die wird nämlich auch betrübt. Wenn ich immer irgendwie dann so süderig und hässig bin. Ja.
Ganz kurz da, wo ihr da jetzt das Gedröhne, wo ihr da wahrnehmt, wo recht ablenkend ist, das ist die Baustelle da draußen. Also einfach ignorieren und gut auf den Hans-Freddy konzentrieren. Gut.
Also nicht den tiefen Gebrumme von mir. Ja, also die Gemeinschaft mit Gott, die ist dann wieder ungetrübt. Und sonst eben sind so Wolken da, weil ich letztendlich dann wie Gott noch die Schuld gebe, oder? Dann ist das irgendwie wie gestört. Diese Gemeinschaft kann wieder hergestellt werden. Und was ich vorhin gesagt habe, wenn immer ihr solche Situationen erlebt, seht das als Chance an. Eine Chance, in dem Gott dich weiterbringen will. Er möchte an dir arbeiten, er möchte an deinem Charakter arbeiten. Er möchte daran arbeiten, dass du wachsen kannst, in die Reife, ein reifer Mensch werden kannst und schlussendlich durch dein Wachstum andere können so gesegnet werden, dass du ein Kanal der Segnungen Gottes wirst und Gott dich dann so gebrauchen kann. Vielleicht ein kleines Negativbeispiel. Und wir haben jetzt Josef gesehen, was der da alles erleben musste. Und so konnte er wachsen und wirklich reif werden. Wenn wir den Großvater anschauen, ja, wer war das? Isaac, ja. das ist wieder der Lehrer, Entschuldigung. Also, Isaac, oder? Der Isaac, ja, dem ging alles gut. Der hatte gar keine Herausforderungen. Und bei dem ging es geistlich irgendwie abwärts. Am Schluss war er blind. Oder seine Blindheit ist ein Symbol dort von der geistlichen Blindheit. Dann hat er einen total falschen, wollte er segnen. Und dann hat er alles durcheinander gebracht. Obwohl er ja wusste, dass Gott den Jakob erwählt hatte. Nun, bei Josef dürfen wir sehen, dass er offensichtlich diesen Weg eingeschlagen hat. Das wird nicht explizit gesagt, es wird uns nicht gesagt, was er alles da mit Gott besprochen hatte, aber die Auswirkungen, die sehen wir und die sind eindeutig. Die Gemeinschaft mit Gott war da. Er konnte zum Segen sein, oder? Das haben wir gehört. War beim Potiphar als Sklave, ja, da war er einfach ein Segen. Dann warfen sie ihn ins Gefängnis, da war er einfach ein Segen. Dann wurde er der Höchste unter dem Pharao, da war er einfach ein Segen. Und dann kamen seine Brüder und dann ist er weise umgegangen mit dem. Das war nämlich nicht Rache. Entgegen dem, manchmal wird das immer wieder verfilmt. Das ist wirklich, sagen wir so, das ist einfach ein Stoff für Filme. Wenn ihr schaut, oder, wie viel... also sag mal, wie viele Geschichten, biblische Geschichten wurden verfilmt. Josef ist eine, der am meisten verfilmt worden ist, weil das ist ganz klar, das ist Stoff für einen Film. Und dann insbesondere die Szene am Schluss, da muss man immer weinen, oder? Das ist ganz klar, das nimmt einem so mit. Oder? Und manchmal wird dann aber wie dargestellt, dass er sich rächen will. Das ist aber nicht so. Hat man den ganz missverstanden. Er prüft seine Brüder. Oder er wählt auch sehr, sage ich mal, überlegt aus. Er hat nämlich den Simeon, oder, hat er ja ins Gefängnis dann stecken lassen. Und der Simeon, das war ja der Älteste nach dem Ruben. Und der Simeon hatte ja die Verantwortung, als er verkauft worden war. Deshalb wurde er mal, sage ich, gefangen genommen, währenddem die anderen wieder nach Hause gegangen sind. Und dann hat er auch ganz gut durchdacht geschaut, wie läuft das jetzt? Lassen die jetzt ihren Jüngsten da einfach zurück? den Benjamin und retten quasi ihre Haut, oder? Und dann sieht er, nein, hey, die kommen alle zurück. Und vor allem den einen, oder, diesen Juda. Das war ja die Idee vom Juda, ihn zu verkaufen. Und Juda, das ist ja im Neuen Testament Judas, oder? Das ist ein griechisches mit dem S noch hinten dran. Der Juda war damals ein Bild auf den Verräter, auf Judas, der ja Jesus auch verkauft hatte, oder? Für ein paar Silberlinge. Und der gleiche Judas, der hatte dann auf einmal erkannt, hey, ich bin total schräg in der Lage, hier in der ganzen Situation, und ich muss mein Leben überdenken. Und das ist das komische Kapitel, das eben noch zwischendrin geschalten ist mit der Tamar. Und dann sieht man, Juda ist auch gewachsen. Und der war dann bereit, sein Leben zu geben. Und Jesus kommt ja über Juda. Ja, ganz interessant. Aber was auch wichtig ist, jetzt Vergebung eben schaut nicht einfach weg. Oder? Es ist nicht so, dass Vergebung heißt nicht, ja gut, schwamm drüber, oder ist jetzt alles gut. Nein, Vergebung will, dass man über das Ganze, über diese Situation auch redet. Und das werden wir dann sehen, das hat dann eben mit der Versöhnung dann zu tun. Man muss das dann auch ansprechen. Und auch später dann, noch als Jakob gestorben ist und dann auf einmal die Brüder wieder Angst bekommen haben, im Kapitel 50 lesen wir dann, ihr zwar habt Böses gegen mich geplant, Gott aber hat es zum Guten gewendet. Also er benennt das ganz klar, das war böse, was ihr gemacht habt. Ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Nicht, dass man das irgendwie falsch versteht. Nun, Josef hat also diese Früchte, sage ich mal, von der Vergebung ganz klar gezeigt. Nun kommen wir zum nächsten Akt, oder? Also wenn ich jetzt im Herzen vergeben habe, dann kommt logischerweise jetzt der nächste Schritt. Und das ist die Versöhnung oder der Versuch der Versöhnung. Und das werden wir jetzt sehen. Das ist ganz wichtig zu sehen. Vergebung ist eine Sache, die ist, ich sage jetzt mal, unilateral, das liegt bei mir. Und da bin ich angehalten, das zu tun, zu meinem Besten, um mal so zu sagen. Und der Weg ist dann geebnet für die Versöhnung. Die Versöhnung aber ist ganz klar etwas Bilaterales, oder? Da müssen dann beide wollen. Also das ist mal wichtig, dass man dieses gut unterscheiden kann. Auch hier, Paulus hat hier ja geschrieben an die Korinther, alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat. Also Jesus Christus hat uns vergeben auf Basis seines Opfertodes dort am Kreuz. Es war aber nicht nur bei der Vergebung geblieben, er hat uns auch versöhnt mit Gott. Und Versöhnung impliziert eben viel mehr als eben nur die Absenz von Streit oder Krieg. Sondern Versöhnung heißt eben jetzt, wir haben wieder ein gutes Miteinander. Die Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Eine traut, eine wohlwollende Gemeinschaft. Ein gegenseitiges Wohlwollen. Und das haben wir auch als Vorbild in unserer Beziehung zu Gott. Und an diesem Vorbild dürfen wir uns auch orientieren. Weiter ist natürlich auch so, dass ja dann auch gesagt wird, so viel an euch ist, sollen wir Frieden halten mit jedermann. Paulus sagt das auch im Römer Kapitel 12. Das ist ein ganz interessanter Zusatz. So viel eben an euch ist. Eben nicht jedermann will Frieden haben mit mir. Das ist leider auch so. Also immer, muss man immer sehen, also wenn Versöhnung braucht also den anderen, der auch will. Und wenn es eine klare Situation ist, bei dem jemand anders eben Täter war, dann ist das nicht immer ganz so einfach. Ich habe versucht, das ein bisschen darzustellen. Wir haben also Täter, Opfer. Wir sind jetzt in der Sichtweise vom Opfer heute. Ich habe ihm vergeben von Herzen. Ich wünsche mir jetzt diese Versöhnung. Ich nehme also den Kontakt auf, ich überwinde jetzt die Angst, oder die Furcht, um mit dem zu reden, weil ich nicht weiß, wie der dann reagiert. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiche auch gerne Konflikten aus. Also ich bin jetzt auch nicht der, der das sucht. Und dann sage ich, ja gut, okay, morgen. Nein, ich glaube, das ist wichtig, oder, dass man dann sagt, nein, jetzt muss ich das ansprechen mit dieser Person. Jetzt müssen wir das regeln. Eben, ich muss jetzt diese Angst überwinden. Dann muss ich mir auch überlegen, wie ist die Situation? Insbesondere, wenn es eine Autoritätsperson ist, kann es sein, dass ich einen Beistand brauche. Dass ich jemanden brauche, der mich begleitet. Das muss man dann abschätzen. Und dann kann das sehr wichtig sein, dass ich jemanden habe, dem ich mal alles sagen kann, sage, du, kannst du mich begleiten bei dem? Ich möchte Versöhnung mit dieser Person, aber ich wage es nicht alleine. Ich möchte jemanden bei mir haben, der mir beisteht, deshalb eben Beistand. Oder? Also das ist möglich. Heißt, wenn du so eine Situation hast, die so schwierig ist, dann such dir jemanden, der dich begleiten kann. Dann könnt ihr gemeinsam beten und dann gehen. Und wirklich auch um Weisheit bitten, oder? Dass man hier eine Versöhnung dann auch hinkriegt. Wenn der andere einsichtig ist, wenn er das erkennt und dann wirklich von Herzen auch sagt, hey, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Dann in einer solchen Situation ist es einfach, dann die Vergebung auch auszusprechen, der Person gegenüber. Wir haben es vorher schon ausgesprochen vor Gott, aber jetzt können wir es aussprechen vor dem anderen. Das ist die, sag mal so, ist die optimale Situation. Und könnt jetzt mal eine Umfrage machen, oder? Bei wie vielen war das schon mal so? Und wo ging es eben nicht ganz genau so nach Drehbuch, oder? Weil das Drehbuch sagte dann, oder? Wir besprechen das Ganze, der andere erkennt es eben und bittet dann oder um Vergebung. Und meine Erfahrung ist eben, das funktioniert eben nicht immer. Der andere ist überhaupt nicht einsichtig. Nein, er hat richtig gehandelt. Ich bin der Blöde. Und ich habe das verdient. Ja, und jetzt, was mache ich, oder? Also, wenn jemand dann überhaupt nicht will, dann ist die Frage, könnte es sein, dass vielleicht ein Mediator helfen könnte? Jemand, der irgendwie vermittelt. Kann es sein, dass jemand hier mal in aller Ruhe mit dem anderen reden kann und dann wir gemeinsam zu dritt reden können? Also wenn ich wie merke, hey, ich komme nicht mehr weiter bei dieser Person. Es wäre mir wichtig, dass wir Versöhnung haben. Und das ist natürlich immer auch bei Paaren, oder? Dann muss man jemanden suchen, mit dem man reden kann, der ein Mediator sein kann, der eben unbeteiligt ist. Oder der Beistand, der kann nicht Mediator sein, weil der ist einseitig, der ist auf meiner Seite, oder? Der Mediator ist auf keiner Seite. Der ist unabhängig. Und er muss auch als unabhängig wahrgenommen werden, oder? Das ist auch wichtig. Und mit dem Mediator haben wir vielleicht die Chance, oder? Das sollte jemand sein, der eben auch geistlich reif ist, um hier wirklich weise umgehen zu können. Also, das wäre dann noch eine Möglichkeit, wie man dann irgendwie die Versöhnung praktisch werden kann und wie das praktisch werden kann. Wenn das dann auch nicht klappt, dass man einfach nicht will, ja, dann muss ich es vor Gott niederlegen und weitergehen. Dann sage ich, ja gut, er will nicht, wir haben alles unternommen, ich habe ihm vergeben, ich kann frei sein von dem. Und dann kann ich meinen Weg weitergehen. Was die andere Person macht, das ist ihre Verantwortung. Auch wenn die sagt, ja, du bist schuld, dass mir jetzt so miserabel geht. Sag ich, ja, das kann sein, dass ich damals in dem und dem und dem versagt habe, da bitte ich dich um Entschuldigung, das ist auch noch wichtig, oder? Also in vielen Situationen ist es ja auch so, dass man ja die reine Opferrolle, die gibt es natürlich, oder? Das wollen wir nicht negieren, aber in einem Konflikt, oder? Ich meine, das ist jetzt bei einem normalen Verhältnis oder miteinander, sei es in der Ehe auch oder so, oder dann reagiert man gerade mal kässig und ich sage mir dann immer, okay, ja, also eigentlich war der andere, oder? Und dann sage ich, ja gut, wo habe ich jetzt irgendwie doch nicht ganz so richtig reagiert? Und dann nehme ich das als Anlass und gehe und sage, du, es tut mir leid. Da war ich ein bisschen zu laut, da habe ich das, es tut mir leid, kannst du mir das vergeben? Wenn das Ganze normal funktioniert, oder, dann wird der andere sofort kommen, ja du, es tut mir auch leid, ich war eigentlich der Erste oder was immer auch dann. Oder? Und dann ist wieder der Frieden, das ist die Versöhnung wieder da. Oder? Das sind sagen wir mal, die Situationen, bei denen dann beide auch wollen und das funktioniert. Also es kann auch sein, dass ich, obschon ich primär eben auch objektiv in der Opferrolle bin, dass ich unter Umständen als Einstieg mit dem komme und um Vergebung bitte, wo ich irgendwie merke, doch, da habe ich in meiner Reaktion halt auch nicht richtig gehandelt. Und das kann dem anderen eine Hilfe sein. Oder weil wenn ich dann nur aus der Gerechte komme, kann das auch blockieren. Oder? Also ich bin der Gerechte, ich bin im Recht und du musst mir jetzt bekennen oder und so, dann kann es auch schwieriger sein. Man muss also hier auch Weisheit haben, wie man dann so umgeht. Nun, bei Josef haben wir das gesehen. Es waren ja immerhin, oder, wenn man jetzt alle Jahre zusammenzählt, das waren 20 Jahre, oder, seit er seine Brüder gesehen hat. Oder? 13 Jahre musste er unten durch, oder? Dann wurde er erhoben, dann die ersten 7 Jahre, wo es gut ging, hat er seine Brüder auch nicht gesehen, erst nachher. Oder? Also das war doch mehr als 20 Jahre. Und jetzt sehen wir, oder? Ich meine, die kamen jetzt als Bittsteller. Jetzt hätte er sagen können, mögt ihr euch erinnern an meine Träume? Ha? Jetzt sind sie wahr geworden, jetzt seid ihr da im Staub vor mir, oder? Und hätte es ihnen so richtig zeigen können, oder? Weil all das, was er geträumt hat, ist jetzt wahr geworden, oder? Und jetzt sehen wir eben, was Gott in ihm bewirkt hat, diese Reife. Und die war möglich, weil er eben in seinem Herzen vergeben hatte, das angegangen ist und wirklich bereinigt hatte. Damit, wenn diese Versöhnung dann stattgefunden hat, eben kann die Gemeinschaft wieder da sein. Natürlich kann es sein, dass man mit gewissen Leuten nicht unbedingt dann wieder total, sage ich mal, auch im Dienst oder wo immer, vereinigt sein kann. Das kann es auch geben. Man hat nicht mit allen Leuten die gleiche Nähe, oder? Versteht mich richtig. Also das heißt, das ist dann immer individuell. Aber wichtig ist, dass man das gegenseitige Wohlwollen auch hat. Ja, bist du bereit? Ja, Gott hat immer spannende Wege mit uns. Und ich möchte einfach noch diesen Zusammenhang oder den Aufruf von Jesus in Matthäus 5 weitergeben. Und zwar paraphrasiere ich jetzt diesen Abschnitt nach der NTV. Das ist die New Tramp Version. Stell dir vor, du bist am Sonntagmorgen auf dem Weg zur Stammi. Da kommt dir in den Sinn, da hatte noch jemand eine offene Rechnung mit mir. Dann nimm dein Handy und ruf ihm sofort an. Mach mit ihm ab, vielleicht in einem Café oder so. Und red mit ihm darüber und versöhne dich. Und komm dann nachher in die Stammi.